Also ich stecke mit dem Modell, das ich aufstelle, exakt zwischen den Stühlen. Aber da muss ich durch. Also die einen der Gruppe, die allen Wert auf den Bienentanz legen, sind mit mir nicht ganz zufrieden. Und die andere Gruppe, die der Auffassung ist, der Tanz spielt überhaupt keine Rolle, ist mit mir genauso wenig zufrieden. Das heißt, vielleicht habe ich wirklich die Wahrheit in der Mitte getroffen.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Überall, wo es blüht, lassen sie sich derzeit wieder beobachten. Bienen, die unermüdlich von Blüte zu Blüte fliegen. Die Honigbienen gelten nach Rindern und Schweinen als das drittwichtigste Nutztier in Europa. Ein Drittel unserer Nahrung ist direkt oder indirekt von Bienen abhängig. Ein Großteil des Obstes wird von Bienen bestäubt. Die Honigbienen, die kleinsten Haustiere der Welt, darum geht es jetzt im Wissenswerte-Gespräch. Im Studio begrüßt sie Axel Dorloff. Wissenschaftler verstehen das Leben der Bienen bisher nur in Ansätzen. Für die Entschlüsselung des Schwänzeltanzes gab es einst den Nobelpreis. Doch der Tanz der Insekten erzähle nur die halbe Wahrheit, schreibt Jürgen Tautz in seinem neuen Buch »Die Sprache der Bienen«. Er ist Bienenforscher und emeritierter Professor für Soziobiologie am Biozentrum der Universität Würzburg. Ein Forscherleben im Dienst der Bienen und jetzt zu Gast in den Wissenswerten. Herzlich willkommen, Jürgen Tautz.
Ja, vielen Dank, Herr Dorloff. Grüß Gott.
Herr Tautz, Sie erforschen seit mehr als 3 Jahrzehnten die Honigbienen. Was fasziniert Sie an diesen kleinen Tieren so sehr, dass Sie die Bienen zum Zentrum Ihrer Forschung gemacht haben?
Honigbienen sind staatenbildende Insekten. Das heißt, viele 10.000 Individuen bilden Gemeinschaften, bei denen die einzelnen Tiere auf eine unglaubliche Art und Weise miteinander kooperieren, Gemeinschaftsleistungen zustande bringen, die eine einzelne Biene nicht hinbekommt. Also vergleichsweise zum Beispiel mit der Leistung, die unser eigenes Gehirn auch bringt. Viele, viele Milliarden Nervenzellen, jeder einzelne, klein und dumm, arbeiten zusammen und raus kommt meistens was Vernünftiges. Und so ist es auch bei den Bienen.
Sie haben es jetzt schon angedeutet, ein Bienenstaat, ein Bienenstock ist hochkomplex organisiert. Einiges davon hat die Forschung schon entschlüsselt. Um da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen, welche Aufgaben gibt es für die Bienen in einem solchen Bienenstaat? Oder anders gefragt, welche unterschiedlichen Arbeitsplätze gibt es für mich als Biene?
Die Liste der möglichen Berufe bei Bienen, die wir kennen, hängt mit unseren Forschungsmöglichkeiten zusammen. Also es gibt Berufe, die einfach zu entdecken sind, wie zum Beispiel die Sammelbienen, das sind die Bienen, die jeder kennt, die draußen unterwegs sind an den Blüten. Dann im Stock kann man recht gut Baubienen erkennen, man kann Putzbienen gut erkennen, man kann Hofstaatbienen gut erkennen, das sind diejenigen, das ist eine recht kleine Gruppe, die sich um die Königin kümmert. Man kann Wächterbienen recht gut erkennen. Mit zunehmender Technologie entdecken wir weitere Berufe, wie zum Beispiel Heizerbienen, deren Aufgabe darin besteht, die Brut in einem bestimmten Abschnitt des Nestes auf nahezu unserer eigenen Körpertemperatur zu halten, so um die 35, 36 Grad Celsius herum. Wir entdecken, wie wir sie nennen, Tankstellenbienen. Das sind solche, die erschöpfte Heizerbienen nachtanken müssen und so weiter und so weiter. Also eine Liste, die mit Sicherheit auch noch nicht beendet ist.
Wie findet die Biene zur Blume und wie erzählt sie im Bienenstock den anderen davon? Das sind ja 2 der zentralen Fragen, mit denen Sie sich als Bienenforscher beschäftigen. Wie untersuchen Sie das ganz konkret? Wie müssen wir uns Ihren Forschungsalltag mit den Bienen am Biozentrum der Universität Würzburg vorstellen?
Für Honigbienen gibt es im Wesentlichen 3 Aufenthaltslokalitäten. Das ist das Nest, das ist der Ort draußen an den Blüten, an dem Nektar und Pollen gesammelt wird, und das ist der Weg dazwischen. Wir wissen gut Bescheid, seit einigen Jahrhunderten wird sehr gründlich und detailliert untersucht, wie das Verhalten der Bienen im Bienenstock, im Bienennest aussieht. Auch da haben natürlich technische Fortschritte gewaltige Sprünge in unseren Kenntnissen, in unserem Wissen möglich gemacht, also siehe Videoaufnahmen, Zeitlupenaufnahmen, Infrarotaufnahmen und so weiter und so weiter. Und wir wissen eben mit den gleichen Techniken auch recht gut Bescheid, was an den Blüten passiert, wie Bienen da interagieren. Ein Riesenfragezeichen ist der Weg dazwischen, der bis zu 10 Kilometer weit sein kann. Das ist die Reichweite etwa, die eine Biene fliegt von ihrem Nest weg, um nicht mit weniger Treibstoff zurückzukommen, als sie zum Ausflug vollgetankt hat.
Und wenn wir jetzt über den Weg dazwischen reden, dann reden wir ja auch über die geheimen Codes, also über die Sprache der Bienen. Da ist Laien wie Experten bislang vor allem der Schwänzeltanz bekannt. Verhaltensforscher Karl von Frisch hat diesen Schwänzeltanz als erster dechiffriert. Er hat 1973 dafür den Nobelpreis bekommen. Was besagt er genau?
Karl von Frisch hat erkannt, entdeckt, dass erfolgreiche Sammelbienen, die nach Hause in den Stock gekommen sind und die zur Ausbeutung der neu entdeckten Nahrungsquellen Hilfskräfte rekrutieren, dass die beginnen, im Stock mit einer Form der Bewegung, sehr auffallende Bewegung, den sogenannten Schwänzeltanz eben. Da bewegt sich eine Biene in einer Spur, in einer Laufspur, die etwa einer liegenden Acht entspricht. Und ein bestimmter Abschnitt dieser Spur wird der Körper eben schnell hin und her bewegt, eben geschwänzelt. Und Karl von Frisch, und das war lange bekannt, das hat auch Aristoteles schon gesehen gehabt. Aber was Karl von Frisch entdeckt hat, ist, dass die Ausrichtung dieser Schwänzelstrecke im Zusammenhang steht mit der Lokalität, mit der Stelle, zu der hin rekrutiert werden soll. Also zum Futterplatz draußen im Feld.
Und Sie sagen jetzt, dieser Schwänzeltanz der Bienen, der wird insgesamt überschätzt. Warum?
Was auch dem Herrn von Frisch schon aufgefallen war, ist, dass der Schwänzeltanz eigentlich sehr ungenau ist, sehr schlampig ist. Die Variation ist ganz erheblich. Es ist verblüffend, dass mit diesem ungenauen Informationseingang ein hochpräzises Resultat erreicht werden kann. Man kann eine künstliche Futterstelle einrichten, die bis zu 10 Kilometer entfernt vom Bienenstock liegt und die Größe eines Bierdeckels hat. Und an dieser Stelle, an diesem Punkt, punktgenau, kommen die Rekruten an, die zunächst im Tanz, im Bienenstock, dem Schwänzeltanz erfolgt sind. Und die Frage, die sich der Herr von Frisch schon gestellt hatte, war, wie kann es sein, dass so eine ungenaue Angabe eines Ortes zu einem derart hochpräzisen Resultat führt? Und weil die damalige Forschung sich ausschließlich auf die Vorgänge im Bienenstock konzentriert hat, das war auch aus technisch-methodischen Gründen gar nicht anders machbar, hat er auch da die Lösung gesucht, indem er postulierte, die Hypothese aufgestellt hat, wenn die Bienen sehr viele unterschiedlich ausgerichtete Schwänzeltänze beobachten und aus diesen dann einen Mittelwert berechnen, dann kommt ein Wert zustande, der diese Bienen tatsächlich zum Ziel hinführen sollte.
Und da haken Sie ein und sagen, das ist nicht die ganze Wahrheit und propagieren stattdessen eine Variante mit drei Phasen der Orientierung. Können Sie uns das mal erklären?
Also es gab im Laufe der Geschichte, die Wissenschaft rund um diesen Bienentanz gesponnen hat, sehr früh zwei sehr unterschiedliche Auffassungen. Die eine Auffassung war eben die klassische von Frisch-Auffassung, dass im Bienentanz die Information drinsteckt. Das ist genau diese Aussage, die eben trillionenfach wiederholt worden ist, die in allen Schulbüchern, Lexika im Internet so zu finden ist, dass im Tanz eben die Richtung und die Entfernung zur Futterquelle angegeben wird. Das ist eben so nicht, weil diese Variation das einfach nicht hergibt. Heißt, man muss jetzt nach einer Antwort Antwort suchen, wie es denn tatsächlich die Rekruten schaffen. Das Ergebnis ist ja eindeutig, die kommen tatsächlich da an. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man die zweite Schule sozusagen hinzunimmt, die nämlich behauptet hat, der Tanz spielt gar keine Rolle, das ist nicht richtig so, die aber auch behauptet hat, dass die Düfte im Feld eine ganz massive Rolle spielen. Und wenn man diese beiden unterschiedlichen Ansätze, die in der Wissenschaftsgeschichte unversöhnlich gegenüberstanden, wenn man die zusammenfasst, ein übergeordnetes Dach zimmert, dann fallen Widersprüche weg, dann werden viele Hilfshypothesen komplett überflüssig. Und dieses neue Dach besteht eben darin, dass man davon ausgeht, dass der Tanz zwar eine wichtige Rolle spielt, aber nicht die entscheidende. Die wichtige Rolle besteht darin, dass der Tanz als erste Stufe den Rekruten im Stock eine Idee darüber vermittelt, wo etwa, grob gesehen, im Feld es sich lohnt, zunächst mal dorthin zu fliegen und zu gucken, was dort passiert. Wenn man dort angekommen ist, die zweite Stufe, wird gesucht, da gehen diese Bienen in eine Suchphase über. Wenn sie in dieser Suchphase nichts finden, dann fliegen sie wieder zurück zum Stock. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch, dass sie in dieser Suchphase entweder auf die Düfte der Blüten treffen, die von den Blumen genau zu dem Zweck ja evaluiert worden sind, Oder aber, und das ist eben auch ein Punkt, der in der Erforschung der Bienenkommunikation bisher vernachlässigt worden ist, dass die Bienen ja auch im Feld draußen untereinander kommunizieren. Das klassische Bild geht davon aus, dass Bienen nur im Bienenstock interagieren, dort Botschaften austauschen und dann jeder als Einzelkämpferin hinaus ins Feld geht. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Bienen auch im Feld draußen weiter untereinander Kontakt halten, sich Botschaften austauschen, dann ist es also überhaupt kein Problem zu erklären, wieso dieser ungenaue Tanz zu einem genauen Ergebnis führen kann.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn ich eine unerfahrene Biene bin, Sie meinen, ich suche mir einfach jemanden, der weiß, wo das Futter ist und fliege mit? Oder wie kann ich mir diese kooperativen Flüge vorstellen?
Ja, ist nicht ganz so einfach. Also die Idee der kooperativen Flüge war sehr schnell vom Tisch durch die Beobachtung, dass erfahrene und unerfahrene Bienen nicht zusammen losfliegen vom Bienenstock. Das wäre eine einfache Lösung in der Biologie der Biene, das haben sie nicht gewählt. Die fliegen nicht zusammen los, die fliegen getrennt los, kommen aber gemeinsam an am Ziel. Und die erfahrenen Bienen bemühen sich eben auch unterwegs. Das weiß man auch seit etwa einem Jahrhundert, dass in der Nähe des Zieles die erfahrenen Bienen beobachtbar sind, dass sie eine bestimmte Drüse an ihrem Hinterleib öffnen, aus der ein Pheromon, wie man sagt, ein Duftstoff, riecht wie die Geraniumpflanze, wird von Geraniol auch gesprochen, der wird entlassen und der lockt andere Bienen an. Das ist lange bekannt, dass das am Ziel passiert. Und die Idee nun ist, dass es nicht nur am Ziel passiert, wo es bisher beobachtet werden konnte, sondern auch auf dem Weg, auf dem bisher Beobachtungen unmöglich oder sehr, sehr schwierig gewesen sind.
Nun haben Sie ja mit Ihrer neuen These viel Aufsehen erregt, weil Sie da auch gewissermaßen am alten Bienenweltbild rütteln. Wie waren die Reaktionen und was hat Sie daran überrascht?
Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welcher, ich sag mal, Interessensgruppe man zu tun hat. Wissenschaftler, Kollegen, die lange diesem alten Bienenmodell anhängen und deren eigenen Arbeiten das auch versucht haben zu unterstützen, indem dann auch Hilfshypothesen konstruiert worden sind, um dieses alte Bild aufrechterhalten zu können. Die sind natürlich nicht sehr begeistert. Das ist auch nachvollziehbar. Das ist immer so, wenn alte Ideen sozusagen unter einem neuen Blickwinkel betrachtet werden und auch alte Daten. Die Daten, die vorliegen, sind wunderbar, alle hervorragend und lassen sich eben in einem neuen Modell viel glatter einordnen. Es ist einfach ein eleganteres Bild, das insgesamt entsteht, bei dem so viele Dinge unter einen Hut zu bringen sind. Jüngere Kolleginnen und Kollegen finden es ganz schön, sind ganz begeistert, dass hier neu gedacht wird, dass auch neue Fragen sich eröffnen. Es ist ja so, dass wie immer in den empirischen Wissenschaften, wenn neue Ideen aufkommen, dass dann auch neue Fragen entstehen und man eben sieht, dass auch in dem Falle selbst oft ein oft wiederholtes Modell durchaus nicht für alle Ewigkeiten bestehen bleiben muss.
Nun haben Sie ja sinngemäß gesagt, wenn Falsches oft wiederholt wird, macht es das nicht richtiger. Ist es wirklich so schwer, sich von etwas zu verabschieden, das Jahrzehnte so eine Art Goldwährung der Bienenforschung war?
Die Frage ist sehr, sehr spannend, die Sie stellen und ist auch nicht einfach zu beantworten. Das hat wissenschaftshistorische Gründe, das hat mit Sicherheit auch psychologische Gründe, wie man auch als einzelne Forscherpersönlichkeit mit diesen Dingen umgeht. Aber es ist ein Prozess, den wir hier beobachten, der auch von Wissenschaftshistorikern mit Interesse begleitet wird. Das finde ich selbst auch sehr, sehr spannend, der keineswegs ein Unikum darstellt. Also es ist eigentlich typisch für ein ja, frischen Wind sozusagen, der in alte Modelle hineingebracht wird und der dann doch einiges auch ins Rutschen bringen kann.
Einiges ins Rutschen. Gibt es denn eine gewisse Annäherung auch der verschiedenen Seiten oder sind wir da gerade in so einem Lagerkampf der Bienenwissenschaftler?
Also ich stecke mit dem Modell, das ich aufstelle, exakt zwischen den Stühlen. Aber da muss ich durch. Also die einen, der Gruppe, die allen Wert auf den Bienentanz legen, sind mit mir nicht ganz zufrieden. Und die andere Gruppe, die der Auffassung ist, der Tanz spielt überhaupt keine Rolle, ist mit mir genauso wenig zufrieden. Das heißt, vielleicht habe ich wirklich die Wahrheit in der Mitte getroffen.
Neulich hatten wir eine Wissenschaftsmeldung, dass Forscher aus den Niederlanden es geschafft haben, Bienen darauf zu trainieren, mit Covid-19 infizierte Proben zu identifizieren. Da war die These, dass der stark ausgeprägte Geruchssinn der Insekten das offenbar möglich macht. Ist das vorstellbar?
Das ist mit Sicherheit funktioniert das. Da ist nicht nur speziell die Honigbiene geeignet dafür, weil sie einen sehr ausgeprägten Geruchssinn hat, der unvorstellbar empfindlich ist, für uns unvorstellbar empfindlich. Das macht es eben auch so leicht, sich vorzustellen, dass Düfte und Gerüche in der Orientierung der Bienen im Freiland eine Riesenrolle spielen. Bei den Bienen kommt eine enorme Lernfähigkeit hinzu. Bienen bestäuben Blüten und diese Blüten unterscheiden sich nicht nur im Aussehen, sondern auch in ihren Düften. Jetzt gibt es weltweit über 100.000 verschiedene Blütenpflanzen, Spezies, die Honigbiene potenziell unterscheiden können muss. Jetzt ist es von der Natur her so raffiniert eingerichtet, dass eine Biene, die auf die Welt kommt, zunächst Tabula rasa ist. Die hat keine Vorstellung, wie irgendeine Blüte riecht. Jetzt sammelt sie aber ihre ersten praktischen Erfahrungen, landet zum Beispiel auf einer Gänseblümchenblüte, vergisst nie mehr im Leben, nachdem sie dort eine Belohnung bekommen hat in Form eines Nektartropfens, vergisst nie mehr im Leben, wie eine Gänseblümchenblüte aussieht und wie sie duftet. Und weil Bienen per se zunächst mal überhaupt keine Ahnung haben, was ein Blütenduft überhaupt ist, kann man Bienen austricksen, indem man sie mit künstlichen Düften, mit ganz beliebigen Düften dressiert. Das heißt, eine Belohnung in Form eines kleinen Zuckerwassertropfens zusammenbieten mit einem bestimmten Duft. Und dann lernt die Biene, aha, dieser Duft bedeutet für mich Belohnung. Und was die Biene als Reaktion daraufhin macht, ist, sie streckt ihre Zunge praktisch raus, ihre Mundwerkzeuge, um sich vorzubereiten, diesen Nektartropfen aufnehmen zu können. Und auf diese Weise lassen sich Bienen auf jeden beliebigen Duft dressieren. Es gibt erfolgreiche Versuche, in denen Bienen auf Sprengstoffdüfte, auf TNT-Duft dressiert worden sind, den sie sehr empfindlich anzeigen können, auf Rauschgifte. Da sind sie mindestens so empfindlich wie ein ausgebildeter Schnüffelhund. Und eben auch Krankheiten. Historisch wurde das zunächst mal an Tuberkulose-Patienten erfolgreich gezeigt. Das ist natürlich erheblich preiswerter, gerade auch in Entwicklungsländern mit dressierten Bienen Screening in der Bevölkerung durchzuführen, als mit kostspieligen Apparaturen. Und das ist eine tolle Idee jetzt von den holländischen Kolleginnen und Kollegen gewesen, Covid-Patienten mal daraufhin von den Bienen beschnüffeln zu lassen.
Und stützt quasi mal auch Ihre These, dass die Bienen sich im offenen Gelände an einer Duftspur orientieren, um zum Futter zu gelangen.
Ja, wobei der Begriff Duftspur auch vielleicht wieder etwas irreführend sein kann. Es ist klar, dass eine stationäre Duftquelle, die eine Duftwolke ausströmt, dass das enorm von den Umgebungsbedingungen abhängig ist, in welche Richtung und wie schnell und so weiter sich diese Duftwolke ausbreitet. Wenn man aber davon ausgeht, dass eine fliegende Biene einmal eine bewegte Duftquelle ist und dass im Flug durch die Flügelbewegung Turbulenzen entstehen, die in der Luft in der Lage sind, Pheromonwolken einzufangen, festzuhalten und auf diese Weise eine gewisse Stabilität, da genügen wenige Sekunden Stabilität, so eine Kette von Trittsteinen, von duftenden Trittsteinen in der Luft zu legen. Und auch da muss man wieder auf den Karl von Frisch zurückkommen. Das war seine allererste Beobachtung, als er begonnen hat, sich mit den Bienen, mit der Bienenrekrutierung zu beschäftigen, war er der Auffassung, dass es der sogenannte Brauseflug ist, mit dem erfahrene Bienen, unerfahrene Bienen zum Ziel hinführen. Brauseflug heißt, das kann jeder in seinem eigenen Garten beobachten, man kann zwei Arten von Bienen unterscheiden, von Annäherung von Bienen an Blüten unterscheiden. Entweder Bienen landen ziemlich geradlinig angeflogen und leise, sie hören gar nichts, sie ist einfach an der Blüte angekommen. Oder aber sie hören ein deutliches Summen und Brummen und die Biene fliegt um diese Blüte herum, so als ob sie nicht wüsste, wo sie hin soll. Das sind die Brauseflüge. Und das ist genau der Schlüssel in diesem dreistufigen Modell, dass diese Brauseflüge wohl nicht nur direkt am Ziel, wo sie beobachtbar gewesen sind bisher, sondern auch auf dem Weg dahin stattfinden. Da haben wir mittlerweile Untersuchungen begonnen. Die sind auch, Publikationen sind dazu in Vorbereitung. Es ist wohl tatsächlich so. Wir wissen nicht genau, wo diese Brauseflüge beginnen, auf einer Flugstrecke von etwa 10 Kilometern. Aber es ist hochwahrscheinlich, dass die eben beginnen in dem Bereich, in dem die Neulinge, die Rekruten dann in der zweiten Phase, in der Suchphase sind, dann auf diese Kette von Pheromonen, Wolken stoßen können.
Wenn wir nochmal zum Schluss kurz auf die Lage der Bienen insgesamt gucken. In den 90er Jahren haben wir ja immer wieder vom Massensterben der Bienen geredet. Dieser Trend hat sich ein bisschen umgekehrt. Seit gut 10 Jahren steigt die Anzahl der Bienenvölker zumindest in Deutschland wieder. Ist das Grund zur Entwarnung?
Die Tatsache, dass die Bienenvölker weltweit wieder zunehmen, ist Gott sei Dank eine non-fulfilling prophecy. Diese ganzen Warnrufe, die ganze Aufregung um das Bienensterben hat vor allem den Effekt gehabt, dass sich immer mehr Menschen Sorgen machen um die Bienen, sich immer mehr Menschen kümmern um Bienen, auch mit Bienenhaltung selbst beginnen, wobei da interessante Trends zu sehen sind, dass die Imkerschaft insgesamt jünger wird, weiblicher wird und immer weniger Bienenvölker pro Imker gehalten werden. Also es geht den meisten Bienenhaltern weniger um Honiggewinnung, sondern darum, etwas für die Natur zu tun und einen spannenden Superorganismus im eigenen Garten stehen zu haben und beobachten zu können. Entwarnung überhaupt nicht. Also den Bienen ginge es ganz, ganz schlecht, wie es der Natur in weiten Teilen zunehmend schlechter geht, wenn sie nicht diese Lobby hätten, die sich um sie kümmern. Dass tagtäglich Käferspezies verschwinden, dass Libellenspezies aussterben, dass Schmetterlinge verschwinden, dass Heuschrecken verschwinden, interessiert eigentlich niemanden, weil es keine Lobby gibt. Und das Tolle ist, dass die Lobby, die sich um die Honigbienen kümmert, dann gleich im Schlepptau sozusagen ganz viele andere Organismen auch mit bedient. Denn wenn wir den Honigbienen Umweltbedingungen schaffen, die für die Biene nicht nur verträglich ist, sondern förderlich ist, dann profitieren unglaublich viele andere Organismen auch davon.
Herr Tautz, der Mai ist eigentlich für die Bienen mit der schönste Monat. Das war dieses Jahr ein bisschen anders. Wenn im Bienenstock übers Wetter geredet werden würde, wie würde so ein Gespräch aussehen?
Die Bienen würden erstaunt ihren Jahreskalender in die Hand nehmen und sagen, welchen Monat haben wir denn eigentlich? Also es ist sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Zu nass, zu kalt, zu windig. Bienen haben zwar Vorräte angelegt, schon vor Beginn des Winters, aber über den Winter wurde ja auch geheizt im Bienenstock. Das heißt, da ist gar nicht mehr viel übrig. Und es gab nur wenige wirklich sonniges Wetter, ganz, ganz knappe Perioden, in denen die Bienen in der Lage waren, Blüten zu besuchen, Nektar und vor allem Pollen einzusammeln. Also es ist kein gutes Frühjahr, auch nicht für die Bienen.
Herr Tautz, vielen Dank für das Gespräch.
Herr Dorloff, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Das waren die Wissenswerte mit Axel Dorloff. Zu Gast Jürgen Tautz, Bienenforscher und emeritierter Professor für Soziobiologie am Biozentrum der Universität Würzburg. Sein aktuelles Buch heißt Die Sprache der Bienen und ist im Knesebeck Verlag erschienen. Nachhörbar ist unser Gespräch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.